Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Was in einer Familie brodelt im Untergrund, was da wieder aufbrechen kann. Erinnerungen an Liebe und Kränkung und Zusammengehörigkeit und Hass. Darum geht es im jüngsten Roman des schwedischen Autors Jonas Kemiri, die Vaterklausel heißt er. Kemiri ist Jahrgang 1978. Er hat eine schwedische Mutter und einen Vater aus Tunesien. Die Vaterklausel ist sein fünfter Roman. Durch seine Bücher, durch seine Theaterstücke, auch durch politische Interventionen ist Jonas Kemiri in Schweden ein sehr bekannter Autor. Nicht nur dort, seine Bücher wurden schon in 30 Sprachen übersetzt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, Sie könnten heute Nacht mit dem National Book Award in der Kategorie Übersetzung ausgezeichnet werden, also mit einem der wichtigsten Literaturpreise in den USA. Ihr Roman Die Vaterklausel ist dafür nominiert. Wie gehen Sie denn jetzt davor damit um? Denken Sie möglichst nicht dran oder bewegt Sie das gar nicht so sehr?
So right now I am tension is rising. Nobody knows who wins.
Nun ja, die Spannung steigt. Keiner weiß natürlich, wer diesen Preis bekommen wird. Aber ganz ehrlich, es ist schon eine ganz große Ehre, dass ich einer von den fünf nominierten Büchern bin. Und normalerweise sind meine Kinder nicht sonderlich beeindruckt, wenn ich einen Literaturpreis erhalte. Aber in dem Fall, weil da eine richtige Medaille dabei war, sind meine Kinder wirklich sehr beeindruckt.
Jetzt heißt Ihr neuer Roman Die Vaterklausel. Das ist ein etwas rätselhafter Begriff im Deutschen. Können Sie uns das erstmal erklären, was das für eine Klausel ist da in Ihrem Buch?
In the Swedish title is actually Pappa Klausulen, which is closer to the father clause. The reason why we couldn't use that in English is simply because
Nun, einem, ehrlich gesagt, der schwedische Titel, der heißt dann auch eher wie im Deutschen Vaterklausel. Das konnten wir im Englischen nicht nehmen, weil Father Clause im Englischen erinnert zu sehr an Santa Claus. Dann hätte man vielleicht an ein Weihnachtsbuch geglaubt. Aber diese Klausel, die Sie angesprochen haben, das ist ein Vertrag, der innerhalb der Familie gemacht worden ist. Es gibt ja drei Hauptfiguren, der Vater, der Sohn und die Schwester. Und diese Vaterklausel beinhaltet, dass die Kinder sich um den älteren Vater zu kümmern haben, wenn er sie braucht. Und die Kinder beschließen dann eben eines Tages, diese Klausel eben auszusetzen und nicht mehr zu beherzigen. Und dann fangen eben die Probleme an, von denen das Buch auch handelt.
Ja, die Probleme innerhalb einer Familie, die Bindung, Verwerfung. Es gibt ja schon einige Romane über Familien, in denen es laut knirscht, in Schweden, in Deutschland, in den USA, in vielen verschiedenen Literaturen. Was hat Sie jetzt dazu getrieben, so einen Roman zu schreiben?
I've always been fascinated by how we are entangled in our family relationships.
Also es hat mich eigentlich schon immer fasziniert, welche Verflechtungen Familien letztendlich auch bedeuten. Und eine der Fragen, die ich mir bei diesem Buch eben auch gestellt habe, wie frei kann man eben innerhalb einer Familie noch bleiben? Und das Buch erstreckt sich über einen Zeitraum von 10 Tagen. Und in dieser Zeit kommt es eben zu sehr viel Reibungen innerhalb dieser Familie. Und das hat mit einer sehr schmerzlichen Vergangenheit zu tun. Und eine der Dinge, die mir klar war, als ich geschrieben habe, war einfach, dass diese Vergangenheit diese Familien gewisserweise verfolgt. Und wenn es generell um Beziehungen geht, in fast allen Beziehungen wird irgendwann verhandelt, manchmal eben auch nachverhandelt, wenn es um Freundschaften geht oder wenn es darum geht, dass man seinen Liebsten oder seine Liebste verlässt. Aber bei Familien, da ist es was anderes, weil da kommt noch diese Dauer von Familienbeziehungen hinzu, die dann wiederum die Beziehung letztendlich auch verändert, dieses Anhaltende in einer Familie.
Ja, das hat natürlich was Ewiges und es ist jetzt in Ihrem Roman so, dass die Figuren immer benannt sind, eigentlich nach ihrer Position innerhalb der Familie. Also es heißt zum Beispiel, ein Großvater, der ein Vater ist, immer wenn die Figuren eingeführt werden in jedem neuen Kurzkapitel. Oder eine Schwester, die eine Mutter ist oder ein Sohn, der ein Bruder ist. Und dieses Namenlose auch dieser Figuren, das gibt dem Ganzen so was Archaisches, so wie das Modell eigentlich einer Familie. War das der Effekt, den Sie dabei im Sinn hatten?
One of the reasons was that I, the characters kept refusing the names that I suggested.
Also einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, ist, dass eben die Figuren die Namen, die ich vorgeschlagen habe, abgelehnt haben. Nun, einer der Gründe, warum ich das so thematisiert habe, ist, der Ausgangspunkt war eine Freundin von mir. Ihr eigener Sohn hat sie als Mutter abgelehnt. und hat ihr gesagt, er möchte nicht mehr mit ihr leben, sondern beim Vater leben. Und diese Freundin und ich, wir haben einiges durchgemacht. Wir haben uns sehr viel auch gegenseitig erzählt. Aber so etwas Hartes, so eine krasse Situation habe ich eigentlich noch nicht erlebt, dass so dein eigenes Fleisch und Blut dich so rigoros ablehnt und mit dir bricht. Und das habe ich dann versucht, eben für diesen Roman mit zu übernehmen, so eine Situation. Weil natürlich, wenn man ein Elternteil ist, dann bleibt man immer ein Elternteil. Aber in dem Fall, wenn der Sohn einer Mutter sagt, er möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben, dann ist das schon eine besondere Situation. Und was jetzt in meinem Privatleben, was ich so faszinierend finde, ist, natürlich bin ich immer der Vater meiner Kinder. Aber sobald dann mein eigener Vater den Raum betritt, bin ich wiederum nur sein Sohn. Und das finde ich schon interessant, wie sich die Positionen innerhalb einer Familie eben auch verschieben und immer wieder neu verhandelt werden, je nachdem, wer gerade alles anwesend ist. Und dieses Gefühl des Verlorenseins und auch des Schmerzes und jemanden zu verlieren, das ist ein großes Thema für mich.
Ein ganz zentraler Bezugspunkt ist für das ganze Romangeschehen ist eben der Großvater oder auch der Patriarch dieser Familie, der verschwindet in einem gewissen Sinn immer, der verlässt Schweden immer, kommt zweimal im Jahr zurück zu kurzen Besuchen, wie eben diese 10 Tage in dem Roman, von dem Sie erzählen. Dieser Großvater, der kommt aus einem anderen Land, es wird nicht ganz klar, welches das ist, womöglich ein arabisches Land, hat eine Schwedin geheiratet, die Ehe ist dann in die Brüche gegangen. Aus dieser Ehe stammen eben diese beiden Kinder, der Sohn und die Tochter, um die es geht in dem Roman. Diese Herkunft, diese nicht schwedische Herkunft des Großvaters, wie stark hat das denn seine Vorstellung von Vaterschaft beeinflusst? Also ist das eine andere Vorstellung von Vaterschaft als eben eine schwedische?
I think the main thing about the grandfather is that he has made one mistake in his life that he can't turn back and change.
Also der Großvater hat eben einen ganz großen Fehler in seinem Leben gemacht und den kann er nicht wieder gut machen. Und zwar hat er die Tochter verlassen. Und daraufhin ist das Leben der Tochter zu einer Tragödie geworden. Und nun hat sich der Großvater eine Art alternatives Leben ausgedacht und stellt sich permanent die Fragen, was wäre passiert, wenn ich vor 10, 15 Jahren andere Entscheidungen getroffen hätte, hätte ich damit den Tod der Tochter verhindern können. Und ich glaube, wir alle leben solche alternativen Leben und stellen uns laufend die Frage, was wäre passiert, wenn ich damals an der Universität diesen Kurs belegt hätte oder mit einer anderen Person gesprochen hätte an einem gewissen Tag. Und dieser Schmerz, den der Großvater empfindet, dass er für eine Tragödie verantwortlich ist, das versucht er irgendwie zu ändern. Er versucht irgendwie die Zeit wieder zurückzudrehen. Aber das kann man natürlich nicht so einfach tun. Und deswegen versucht er sich insofern wieder zu heilen, indem er sich dann um seine Enkelkinder kümmert.
Heal himself by taking care of his grandchildren.
Es hat manchmal, wenn man das liest, etwas tief Trauriges, wenn man zum Beispiel liest, wie sie den Großvater und den Vater in dieser Geschichte miteinander oder eher gegeneinander reden lassen. Die sind so beide ein einziger Vorwurf für den anderen. Ja, der Großvater, für den ist der Sohn ein Versager, weil der keinen Erfolg hat in seinem Beruf. Für den Sohn ist sein Vater wiederum ein Versager als Vater, weil er sich nie von seinem Vater hat angenommen gesehen hat. Das ist bitter. Es hat aber auch manchmal was Komisches, wenn die beiden so völlig aneinander scheitern. Wie ist das denn für Sie? Hat Ihr Roman für Sie auch eine ja, ausgeprägt komische Seite?
Yeah, I think there is. I think I come from a background where a lot of people have kind of treated the most.
Ja, ich glaube schon, weil da, wo ich herkomme, also was auch meinen persönlichen Hintergrund anbelangt, ist es schon oft so, dass in einer schmerzvollen Situation so Lachreflexe aufgetreten sind. Also ich habe wirklich Erinnerungen, dass sich Leute auf Beerdigung totgelacht haben. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen meine Strategie, dass etwas einerseits sehr, sehr traurig ist, aber gleichzeitig eben auch sehr komisch.
Really sad and really funny at the same time.
So ein Familienroman wie Ihrer, wie wird er eigentlich in Schweden aufgenommen? Was wurde anhand dieses Romans in Schweden diskutiert?
It's been great. I think this is the most personal novel that I've written so far. It was by far the scariest to release out into the world.
Also eigentlich war es großartig. Es ist mein persönlichstes Buch und ich gebe zu, vor der Veröffentlichung war es das Buch, wo ich die meisten Ängste ausgestanden habe. Und das hat mich dann eben auch sehr gefreut und ich war angenehm überrascht, dass diese Figuren, die natürlich an meine Familie angelehnt waren, bei den Lesern dann ähnliche Reflexe ausgelöst haben, die eben dann eben an ihre Familienmitglieder dabei gedacht haben. Aber was auch interessant ist, das Buch ist 2018 in Schweden veröffentlicht worden, zu einer Zeit, als man sich noch umarmen konnte, als man noch ganz normal miteinander sprechen konnte, sich sehen konnte, sich treffen konnte. Und nun kommt es im Rest der Welt in einer Zeit heraus, die sehr klaustrophobisch ist, wo man mit Familienmitgliedern, wenn überhaupt, noch per Bildschirm kommuniziert. Und es ist ein anderes Buch geworden als das, was ich 2018 in Schweden veröffentlicht habe. Und vielleicht gab es in dem Buch schon dieses Thema der Klaustrophobie. Und das spricht jetzt eben die Leser in den anderen Ländern an, wo das Buch gerade erscheint. Aber es ist prinzipiell schon faszinierend, wie ein Text sich auch öffnen kann, wie er plötzlich anders gelesen wird, weil sich das Weltgeschehen verändert hat. Das Interessante war, bei den Lesungen, die ich in Schweden gemacht habe, hat die Figur des Großvaters sehr polarisiert. Das artete fast in Faustkämpfe aus. Einige empfanden eben diesen Großvater als ein Monster. Andere schlossen ihn wirklich in ihr Herz, weil sie sich mit ihm identifizieren konnten. Und das war natürlich etwas, was für mich sehr, sehr schön war, zu sehen, wie die Leser, wie vielschichtig die Leser auf diese Figur und auf das Buch reagiert haben. Weil das bricht auch so ein bisschen meine eigene Einsamkeit wieder auf. Und Bücher für mich sind oft dann eben, wenn sie veröffentlicht werden, brechen meine eigene Isolation in gewisser Weise. Und vorher hat man vielleicht einige seltsame Gedanken im Kopf, die man da so einsperrt. Und in dem Moment, wo man sie rauslässt, wo man sie veröffentlicht, dann werden sie normaler und irgendwo freier. Und das ist eben auch so ein Effekt, den ich habe, wenn ich ein Buch veröffentliche.
You can feel a sense of freedom when they are being published and readers recognize themselves in the story.
Weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie vieles da auch nah an Ihre Familie angelegt haben, vielleicht auch gerade die Figur des Großvaters. Ihr eigener Vater ist ja aus Tunesien, soweit ich weiß, nach Schweden gekommen. Also da gibt es auch eine Parallele zu dieser Figur in dem Buch. Wie hat denn Ihre Familie denn auch darauf reagiert, dass Sie diese Geschichten auch so nach, wenngleich verfremdet, sicher nach außen getragen haben?
Well, my family... My father's first reaction when I told him about the book was that he wanted a cut from the sales.
Also mein Vaters erste Reaktion war, als ich ihm von dem Buch erzählte, ist, er wollte prozentual beteiligt werden an den Verkäufen. Damit zeigt er aber auch, dass er wirklich Humor hat. Also ich glaube, dass meine Familie wirklich versteht, dass was ich schreibe, wirklich aus Liebe herauskommt, wenn ich Figuren entwickle. Und dass ich eben diese Ambition habe, auch Perspektiven dabei zu entwickeln. Und das Verrückte bei einer Fiktion ist, wenn ich über die Schwester, über den Vater, über die Mutter schreibe, ist, fast unfreiwillig versetze ich mich viel stärker in sie, als ich es beabsichtigt habe. Und in dem Fall war es wirklich so, dass ich plötzlich meinen Vater, was seine Herkunft anbelangt, plötzlich viel besser verstand, als ich es je vorhatte. Und dieser Schmerz, der in der Figur des Großvaters, in dem Roman steckt, der ist so stark, der ist viel stärker, als ich es jemals vorhatte, als ich begann, dieses Buch zu schreiben.
I think that pain was greater than I had understood when I started out writing the book.
Die Vaterklausel heißt dieser Roman auf Deutsch. Bei uns ist er im Rowohlt Verlag erschienen. Der Roman von Jonas Hassen-Kemiri. I thank you very much indeed.
Thank you very much.
Und ich danke Jörg Taschmann, der unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt hat.